ARD.
Es ist so gewollt und wahrscheinlich zu viel Kuchen gegessen, denn es ist wie der kleine Prinz auf Zucker, hat man das Gefühl.
Der nimmt die Worte in die Hand und sie leuchten und funkeln nochmal ganz neu.
Das ist wie wenn ein Fußballer wie Ronaldinho oder Leo Messi plötzlich auftaucht. Das ist dieser Blenzdorf in der Literatur da reingeknallt.
Eat, Read, Sleep.
Boah, das war ein Ritt. Bist du schon wieder zu Hause angekommen, Jan?
Ja, so ein bisschen. Der Jetlag ist überwunden. Also die Eat, Read, Sleep Tour in 8 Tagen durch Deutschland. Ja. Das war schon ein echtes Erlebnis. Und es war so toll, euch zu treffen in Stralsund, in Berlin, in Ingolstadt, in Freiburg, in Dresden und.
Ja, und jetzt sind wir wieder zu Hause in unserem gemütlichen Podcast-Studio. Und was wir mit den ganzen Sessions von der Tour machen, da haben wir was vor, das verraten wir euch nachher. Wir, das sind Daniel Kaiser
und Jan Ehlert. Wir sind Kulturredakteure beim NDR, bei NDR Kultur. Und wir lieben es, zu essen, zu lesen, zu reisen offensichtlich und auch zu schlafen. Eben Eat, Read, Sleep.
Genau. Und wir sind keine Literaturpäpste oder so, sondern wir berichten euch von unseren Leseerlebnissen. Und bei uns gibt es da dann auch immer etwas zu essen mit Buchbezug.
Die literarische Vorspeise.
Jan, heute gibt es ein Resteessen aus unserem Bestseller 25 letzte Sommer von Stefan Schäfer. Im Buch steht, ein weißer, schwer definierbarer Berg sei das.
Ja, das hast du gut hingekriegt. Aber, auf diesem weißen, schwer definierbaren Berg liegen Himbeeren und ich liebe Himbeeren. Insofern kann der Berg gar nicht so schlimm sein.
Das, ja, was probier mal.
Frische, ich nehme erstmal nur eine Himbeere, weit weg vom Berg gelegt.
Ja, okay, die Himbeere geht schon mal durch.
Himbeeren
und jetzt,
kannst du.
Jetzt trau dich, Jan. Der weiße, undefinierbare Berg.
Also, es ist etwas Teig drin offensichtlich, wenn man das so öffnet. Ja. Sehr durchgeweichter Teig. Ich esse den jetzt mal ohne Himbeere.
Ja.
Ich schmecke Kaffee, Mandel.
Ja.
Sehr sapschig. Kennst du sapschig?
Ja, sapschig. Mhm. Ah.
Und das muss man ja mögen, diese Konsistenz. Also ja. Ich kenne Menschen, die sind von so einem Teig, den du quasi zwischen Zunge und Daumen zerdrückst und es quillt überall hin, sind davon eher angeekelt. Ich finde das toll.
Ja,
also großartig. Also der Berg könnte durchaus größer sein.
Erinnerst du dich an das Gericht aus dem Bestseller?
Am Rande.
Ja, da nimmt der Karl aus dem Roman, das ist so ein Lebenskünstler, an jedem Wochenende für den Sonntag alle Kuchenreste der vergangenen Woche. Und diese Kuchenreste werden dann gewürfelt, in Kaffee getränkt und mit Früchten gemischt und mit Sahne. Und so steht da ein kulinarisches Tagebuch. Mhm. Ein Berg, der ist eben mal größer oder mal kleiner, je nachdem, wie so die Kuchensituation in der Woche war. Und die Woche gehört dann entweder verarbeitet oder verputzt. Ja. Also ein Kuchenreste essen.
Ich versuche rauszufinden, was das für Kuchen sein können, die hier drin sind.
Es sind so Kuchen. Brownies und Butterkuchen und sowas. Genau. Ein bisschen Rhabarber ist, glaube ich, auch noch.
Rhabarber, okay.
Ja. Sowas ähnliches als Gericht, das kenne ich auch aus Hamburg, aus dem Jenischpark. Das heißt da Qualle auf Sand. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich habe gedacht, ich sag's dir erst nachher.
Du kannst einem auch den Appetit verderben.
Also, eine Süßspeise und offenbar habe ich da deinen Geschmack getroffen. Und ich sag mal, bei Kuchen mit Sahne kann man ja auch nicht so viel falsch machen. Ob das Buch zu diesem Essen auch schmeckt oder ob das auch nur ein literarisches Resteessen ist, das sehen wir jetzt.
Die Bestseller-Challenge.
Daniel, das ist echt lecker.
Das ist wirklich ganz lecker. Ich meine, das ist wirklich Kuchen mit Sahne. Da kann man ja auch nichts falsch machen. Das ist...
Gut, kommen wir zum Ernst des Lebens und der Folge. Zu unserem Buch, wir haben gelesen 25 letzte Sommer von Stefan Schäfer, ein Buch mit guten Rezepten, aber ist es auch ein Buch mit guten Inhalt. Bei einer morgendlichen Runde, einer Joggingrunde, denkt der Ich-Erzähler über sein Leben nach und ist relativ schnell frustriert, denn obwohl er und seine Familie es sich doch so fest vorgenommen haben, dass ihr Leben anders sein wird, sie wollen es genießen, sie wollen genug Zeit haben für Gemeinsamkeit, für Spaß, für Freiheit, hat er gemerkt, die Arbeit ergreift doch immer mehr Besitz von ihm, er ist unglücklich. Ich fand sie selten, die Ruhe, sagt er, meist nur in wenigen Momenten, denn in meinem Kopf war es so gut wie nie still, die Arbeit stets unsichtbar mit im Gepäck. Früher vertrödelte ich mit Freude ganze Tage, hielt Nichtstun für eine Tugend. Mit jedem Berufsjahr und jedem neuen Smartphone wurde ich jedoch immer erreichbarer und überall verfügbar. Ein Gefühl, Daniel, das vermutlich viele kennen, und der Erzähler entschließt also, auszubrechen. Zumindest einmal. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Und das ist bei ihm Eintauchen in einen Teich, der in der Nähe ist. Morgens bei der Joggenrunde läuft er hin, will in das Wasser. Aber bei diesem Teich trifft er einen anderen Mann. Karl, der gerade aus dem Wasser steigt, nackt. Die beiden kommen ins Gespräch und Karl lädt ihn zu sich auf dem Hof ein und dort verbringt der Erzähler schließlich fast das gesamte Wochenende und merkt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Daniel, inwieweit hat dieses Buch dein Leben verändert?
Also es hat mein Leben insofern verändert, dass ich jetzt wirklich ein schönes Restekuchenrezept habe. Ansonsten dann ist das wirklich best of banal. Also wie können diese aneinander getackerten Kalenderweisheiten so einen Erfolg haben? Ich bin wirklich ein bisschen geschockt. Das ist ein Plattitüden-Armageddon. Die beiden Männer sitzen dann da und unterhalten sich so tiefschürfend. Was ist dein größter Traum, Jan? Sag mal. Warum habe ich nicht mehr im Leben gewagt? Die Größe dieser Fragen brauchen in diesem Moment Raum. Worte können trösten, Zeilen Hoffnung spenden. Das Komponieren eines Liedes, das Modellieren einer Keramik, das Erforschen, Jan, einer seltenen Pflanze, das Entstehen einer großen Liebe, das alles benötigt Zeit. Nur wer nachdenkt, kommt auf wirklich Neues. Ah, das hat mich richtig aggressiv gemacht in dieser Attitüde, nicht große Worte gelassen, sondern sehr kleine Worte ganz theatralisch auszusprechen. 170 Seiten Fremdscham, wirklich. Und dann ist es noch nicht mal gut erzählt. Dieser Protagonist, der Karl, der ist ja in der, sagen wir mal so, in der Landwirtschaft tätig. Karl, der Kartoffelflüsterer, der mit jeder Knolle einzeln spricht, bevor er sie einpflanzt. Das ist so ein unrealistisches, gedrechseltes Fantasie-Landwirtschaftsbullabü, in das er da eintaucht. Ich glaube, keine Faser von diesem Karl. Keine einzige. Und dann musste ich an einer Stelle an dich denken, Jan.
Oh.
Ja, als hätte ich, sagt dann unser Erzähler, als hätte ich in den letzten Stunden nicht genug Sagenumwobenes erlebt. Allein schon Sagenumwobenes. Echt, darunter macht das nicht. Also kommt er in so einen Raum mit großzügig geschätzt 2000 Büchern. Mhm. Und dann sagt er, hier muss ein Literatur-Nobelpreisträger wohnen. Da habe ich gedacht, der war noch nie bei Jan Ehler zu Hause.
Ja, aber, genau diese Szene, das wird da beschrieben, ist ja für Bücherliebhaber erst noch was Schönes. Bücherwände haben etwas Erhabenes und Einzigartiges wie sonst nur Bauwerke. Wenn es nach mir ginge, würden sie neben dem Kolosseum in Rom und der chinesischen Mauer als achtes Weltwunder der Neuzeit aufgenommen, steht er. Und dann steht er vor dieser Wand und sagt, ich greife nach einem Fotoband. Und denke, okay, das beschreibt in etwa dieses Buch. Es wird ganz viel Tiefe vorgetäuscht. Sie ist überhaupt nicht da. Ich habe mich wirklich, wirklich geärgert. Ich meine, es hat mein Leben bereichert wegen der schönen Bilder, die du gerade gefunden hast. Die werde ich wahrscheinlich länger im Kopf behalten. Aber es ist so bemüht, es ist so gewollt und wahrscheinlich zu viel Kuchen gegessen. Denn es ist wie der kleine Prinz auf Zucker, hat man das Gefühl. Der läuft durch die Welt, wirft diese Sprüche um sich, bedient sich aus allen Büchern, die ähnlich sind. Also irgendwann wird auch mal geraunt, Mohammed hatte recht. Und dann kommt die Geschichte von dem Nomadenführer in der Wüste und wir sind ganz weit bei Paulo Coelho irgendwo abgetaucht. Und dann gibt es diese Anlehnung an, was sagen Menschen kurz vor ihrem Tod. Sie sagen natürlich nicht, ich habe so viel gearbeitet, anderes erfolgreiches Buch. Und er selber, es kommt kein Gedanke rein. Und diese ganze Konstruktion, ich meine, er läuft morgens um 5 durch den Wald und begegnet einem nackten Mann. Und der nackte Mann sagt, komm auf meinen Hof. Und er, der doch so getrieben ist von der Arbeit, der die ganze Zeit denkt, ich kann nicht eine Sekunde ausbrechen, ich habe da schon beim Joggen das im Kopf, schafft das einfach, geht dahin, blendet alles aus, fährt Trecker, isst Kuchen, lässt sich von allem begeistern. Eine Szene, die ich auch, das steht für dieses Übertriebene, fand, Karl schmückt dann den Tisch, mit großen Schritten stapft er durch das hohe Gras, zog ein Taschenmesser aus der Vordertasche seiner Hose, schnitt behutsam ein paar Wiesenblumen ab, ein Strauß so schön und schlicht, dass man ihn für kein Geld der Welt so in New York oder London kaufen könnte. Bitte, also dass das schön ist, geschenkt. Aber es ist einfach immer nur drüber.
Ein Wort zu den Frauen. Karls Frau heißt Heidi und dann sagt der Erzähler, die Heldin meiner Kinderbuchkindheit. Vielleicht waren es ihre apfelroten Wangen, die lachenden Augen, der natürliche Charme. Eine Frau wie eine Blumenwiese, frisch blühend, lebensfroh. Mhm. Die Rolle der Frau ist irgendwie in der 3. bis 4. Reihe, denn neben dieser Heidi steht da noch die andere wichtige weibliche Protagonistin. Das ist die Kartoffelsortiermaschine und ein Auto namens Julia. Soweit die Frauen in dem
Ferrari,
Buch.
Ein Ferrari,
bitte. Aber entschuldige mal. Also das ist eine höchst unerfreuliche Kerlesicht. Alles pseudo-empathisch. Und dieser Schäfer, der Steffen Schäfer, das ist ja so ein Ex-RTL-Boss, Jahrgang 74, also der wird jetzt 50. Höchst dotierter Managerposten, macht sich jetzt mit 50 Gedanken über den Lebensabend, mega privilegiert, und ich sag mal, da möchte ich nicht weiter stören.
Nee, lassen wir ihn doch in seinem Glück mit den Wiesenblumen und den Kartoffeln auf dem Hof.
Ein ganz dünnes Brett, echt.
Und trotzdem, also, was ich ja vorhin sagte, dieses Gefühl, da läuft was schief,
ja.
Du musst dein Leben ändern. Am Anfang dachte ich schon, er läuft da und er hatte mich. Natürlich kenne ich das auch.
Natürlich.
Und wie schön es ist, ich hatte jetzt ein Wochenende in Potsdam verbracht und wir haben nichts gemacht, außer spazieren zu gehen. Also wie das den Kopf frei machen kann, ist natürlich großartig. Das heißt, er schafft es ja doch, an etwas zu appellieren, wo jeder zunächst einmal denkt oder jede, das geht auch mich was an. Vielleicht nicht jede, ich beneide alle, die das geschafft haben, aber alle, die denken, Mensch, eigentlich hatte ich mir das Leben doch anders vorgestellt. Eigentlich sollte ich doch lieber. Da gibt es ein ganz schönes Bild, wo er ausrechnet, es gibt ein schönes Bild, wo er ausrechnet, wenn man mit einem Menschen, den man sehr gerne mag, jeden Tag, jede Woche eine Stunde Kaffee trinken würde, kommt man auf vielleicht 27 Tage im gesamten Leben. Und das im Vergleich zur Arbeit ist natürlich sehr, sehr wenig.
Also hast du den Eindruck, dass ihm das originär eingefallen ist?
Nein, er sagt doch sogar, das ist ein Experiment, was er irgendwo gelesen hat. Okay. Und das ist es eben. Es ist nichts Originäres. Es ist alles irgendwo abgepauscht, irgendwie zusammengerührt, damit auch ja alles vorkommt. Ein Resterezept.
Ja, genau. Und es ist so, wie du sagst, das ist tatsächlich die Ausgangslage. Da habe ich mich auch in den ersten 3-4 Seiten ertappt. Ah, kenne ich, ahne ich, will ich weiter wissen. Und dann fällt es wirklich so komplett ab, sodass man wirklich denkt, ja, es ist nur der Klappentext. Es ist nur der Klappentext. Und ich glaube, deshalb funktioniert dieses Buch auf dem Büchermarkt. Weil der Klappentext ansprechend ist, weil er Menschen triggert, die auch Arbeitsverdichtung erfahren, die unglücklich sind in ihrem Leben in einer komplexer werdenden Welt. Das kann ich mir schon so vorstellen. Wir hatten ja neulich diesen Bestseller von Bernhard Schlink, haben wir ja beide gehabt, über diesen todkranken älteren Mann, wie der vom Leben Abschied nimmt und versucht, das Leben auch mit Sinn zu füllen. Ähnliches Thema, das späte Leben, fanden wir beide nicht so stark. Da haben wir danach ganz viele Reaktionen bekommen, vor allen Dingen auch von älteren Männern, die auch so 60 plus sind, für die das ein ganz starkes Buch war. Und uns fehlte möglicherweise bei Bernhard Schlink, fehlen uns so die 10, 20, 25 Jahre. Und ich habe mich wirklich aber gefragt, ob dieses Buch auch für jemanden irgendwas ist.
Ich habe mich auch gefragt, wem man das schenken kann. Also Bücher wie diese funktionieren ja sehr, sehr gut. Wenn man will, Der kleine Prinz ist ja ähnlich. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Oder man muss seine Freunde finden. Oder Paulo Coelho, der Alchemist, ein Weltbestseller. Ist ein bisschen tiefer auch, weil sich beide zumindest noch die Mühe machen, eine Geschichte zu erzählen, die hier ja einfach
komplett wegfällt. Der kleine Prinz hat ja wirklich, ich bin auch kein Fan, unpopular opinion, aber tatsächlich ist da ja eine literarische Wucht gewissermaßen, da wird ja eine Geschichte erzählt. Das stimmt schon.
Im Vergleich hierzu ist das Weltliteratur. Ja. Auf jeden Fall. Also diese Bücher sind ja unglaublich erfolgreich. Das heißt, ich glaube schon, dass es etwas auslöst, weil man sich damit selber immer auch nochmal so diese Momente der Hoffnung, des Trostes gibt, morgen fange ich damit an. Oder, okay, ich weiß es noch, etwas in mir ist ja noch nicht tot. Oder man träumt davon, dass andere es geschafft haben, auszusteigen. Auch das kann Trost geben. Ich glaube, deswegen funktionieren diese Bücher schon sehr, sehr gut. Und ich kann mich erinnern, es gibt ein Gedicht von Rilke, das kennst du vielleicht auch. Da steht er vor diesem Torso des Apollon und es endet mit diesem Donnerhall: Du musst dein Leben ändern. Und ich weiß, wie oft ich das gelesen habe und immer dachte, ja, recht hat er,
morgen.
Jetzt ändere ich mein Leben. Und dann kam morgen, morgen, morgen und
morgen, morgen, genau.
Die Zeit ging vorbei. Aber wem würde man das schenken?
Es ist ganz ähnliche Literatur, ist ja auch dieser John Strelacki, der oft auch in Deutschland auf Tour ist, der Typ mit dem Cowboyhut, der mit einem Tourbus wie die Stones fährt, der von Lesung zu Lesung, das Café am Rande der Welt. Da findet John in der Speisekarte eben nicht nur das Essen, sondern drei existenzielle Fragen. Und das ist schon auch origineller. Also jemand, der auf das nächste Strelacki-Buch wartet und so ein bisschen was für den knurrenden Strelacki-Magen braucht. Stefan Schäfer hat überhaupt gar kein Interesse an seinen Figuren. Er will gar nicht eintauchen in die Geschichte dieser Menschen, sondern da wird bloß so ein Ratgeber-Ding aus so einem Coaching-Seminar abgeheftet und mit einem grünen Haken versehen.
Ja, weil eben auch der Kontext, das restliche Leben komplett ausgeblendet wird. Also dieser Mensch, der Erzähler, hat offenbar eine Frau und zwei Kinder. Ja. Die Kinder sind praktischerweise nicht da an dem Wochenende. Die Frau scheint sehr desinteressiert. Und als er dann doch einmal unter der Linde schläft, ein Traum, den er sich schon immer erfüllen wollte und deswegen, nachdem er schon den ganzen Tag mit einem fremden Mann auf dem Bauernhof verbracht hat, dann nicht einmal abends nochmal sagt, ich bin wieder da, sondern unter der Linde einschläft, textet sie nur, mein geliebter Mann, du wirst mir schon erklären, was der Grund ist. Also ja, wenn der Kontext das Leben überhaupt gar keine Rolle spielt, dann ist es auch leicht, alles über den Haufen zu werfen und alles zu ändern. Aber das ist ja eigentlich das Spannende, finde ich, an diesen Büchern. Warum schaffen wir es denn nicht? Warum reicht es nicht, dass wir Carpe Diem, Sorge dich nicht, lebe, uns an die Wand schreiben und jeden Tag danach leben? Was sind denn die Hindernisse? Und die werden hier einfach komplett ausgeblendet.
In der Community haben auch mehrere das Buch gelesen. Katrin schreibt, dieses Buch strotzt vor Plattitüden, Sätze im Stil von Schöner Wohnen, klischeebeladene Beschreibung. Das Wohlfühlen stellte sich bei mir nicht ein, stattdessen stellten sich mir die Haare auf, schreibt Katrin. Andrea schreibt, sie fand es auch platt. Marianne fand es dagegen ein Buch, das sie zum Nachdenken angeregt hat. Mhm. 25 letzte Sommer. Stefan Schäfer bei Ullstein erschien für 174 Seiten. Also das ist das einzige Argument dafür. Es hat nicht sehr viele Seiten. Aber das Argument dagegen, es ist sehr teuer. Also es ist nicht gerade günstig. 22 Euro für 174 Seiten.
Katharina fand es übrigens auch nicht gut. Wir sind der Meinung, es könnte tatsächlich, ich weiß nicht, ob du zustimmst, es könnte das schlechteste Buch sein, was ich dieses Jahr bis jetzt gelesen habe.
Ich zauderte, diesen Superlativ zu verwenden, aber ich stimme dir zu. Ja.
Wenn ihr das anders seht, schreibt uns doch. Nein, ganz im Ernst, denn es muss ja Menschen geben, die dieses Buch lesen und vielleicht haben wir einfach etwas Wesentliches übersehen. Wenn ihr es anders seht, schreibt uns doch gern eine Rechtfertigung, warum dieses Buch gekauft werden sollte. Wir wären gespannt.
And now something completely different. Zum Glück. Also, Jan, ich bin ja bekennender Sascha Stanisic Ultra. Ja. Ich liebe seine Romane, ich liebe seine Erzählungen und ich habe mich so gefreut, dass er wieder was veröffentlicht hat. Und es ist alles wieder da in dem neuen Buch. Der Ton, der Sound, der Witz, die Tiefe. Ach, ich habe beim Lesen wirklich geseufzt und wirklich gelacht. Und das ist der längste Buchtitel, den ich jemals mitgebracht habe, glaube ich. Achtung, möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. War ich schon mal drin. Also Hammer Titel. Und es ist ein Erzählungsband. Und gleich in der ersten Geschichte kommt eine Idee, die sich dann durch das ganze Buch zieht. Und was für eine Idee? Wie wäre es, wenn man sein künftiges Leben schon mal anprobieren darf? Also man zahlt 130 D-Mark, spät in den 90ern. Das zahlt man dann für 10 Minuten und dann kann man sich entscheiden, ob man dieses Leben, diesen Blick in die Zukunft als Leben möchte. In der Anprobe. Und die Idee haben Teenager in den Weinbergen in Heidelberg. Und es spielt, so in dem Buch, im Freundeskreis von Sascha Stanisic damals. Die beste Idee, die Fatih je gehabt hatte, also seit er Embryo war und womöglich, je nach Religion, auch schon vorher. Sie krankte nur an einer Sache, sie war nicht machbar. Noch nicht, wie Fatih sich und dem Innovationsstandort Deutschland vertrauend anmerkte. Und das ist so der Ton, so ironisch und witzig und geistvoll. Und in den Geschichten geht es dann, in allen Geschichten über unterschiedlichste Menschen an unterschiedlichsten Orten geht es um gelungenes Leben. Wie komme ich dahin? Wie entkomme ich den Unwuchten eines ätzenden Jobs? Davon erzählen zum Beispiel Geschichten von Georg Horvath, der immer gegen seinen Sohn im Piraten-Memory verliert. Das ist todkomisch. Wir treffen Mo wieder. Den kennt man ja schon aus diesem anderen Erzählungsband Fallensteller.
Da taucht doch auch der Georg Horvath schon auf,
glaube genau, ich. Genau. Also es gibt sozusagen Figuren, die Sascha Stanisic über die Jahre immer wieder begleiten. Und man möchte gerade, also ich möchte Sascha Stanisic inständig bitten, einen eigenen Roman über die Figur Mo zu schreiben. Das ist so herrlich und so köstlich und so abwechslungsreich und schillern, das macht einfach Spaß. Und meine Geschichte, meine Lieblingsgeschichte ist die Titelgeschichte, die von Gisela, einer Witwe. Und die versucht mit dieser neuen Einsamkeit in der Stadt klarzukommen. Und das ist so zu Herzen gehend. Und der Titel berichtet von einem geheimen Code auf dem Friedhof. Mhm. Wenn man nämlich die Gießkanne besonders platziert, dann ist man wieder bereit für eine neue Beziehung, für was Festes. Und kleiner Spoiler, alle Figuren aus diesen unterschiedlichen Erzählungen werden am Ende in diese Anprobe gesteckt. Sie dürfen mal Probe leben. Und das wird dann so protokolliert. Auf der Suche nach dem gelungenen Leben, was würde ich ändern? Und das ist ja, Leute, das ist dieselbe Frage, die Stefan Schäfer in seinem 25. Ja. letzten Sommerbuch stellt. Und Sascha Stanišić beantwortet sie so sinnstiftend, so sprachlich schön und nochmal so witzig, das ist eine Wonne.
Absolut. Also es ist die perfekte Antwort auf unseren Bestseller und ja. so schön erzählt. Allein diese Idee des Proberaums finde ich so großartig. Und aber eben auch diese Vorstellung, warum strengt man sich eigentlich so sehr an? Warum verwenden wir so viel Kraft darauf, doch das bessere Leben zu haben? Das beschreibt er auch so schön. Er sagt, ihr strengt euch an, damit diese Zukunft eine größere Chance hat einzutreffen. Ihr fresst nur noch Brokkoli und Nüsse und trinkt nur noch Wein und Olivenöl wie die Griechen. Aber allein dadurch, ihr werdet freundlicher zu allen, weil man weiß, weniger assi zu sein, verbessert die Lebensqualität. Großartig. Also wenn das am Ende die Moral der Geschichte ist, bin ich voll dabei. Und diese Figuren, die er zeigt, diese Kunst, die einzelnen Geschichten miteinander zu verknüpfen, ist einfach wirklich ganz großes Handwerk, aber eben perfekt ausgeführtes Handwerk in dem Ganzen. Und die Sprache, das kann er einfach.
Das kann er einfach. Der nimmt die Worte in die Hand und sie leuchten und funkeln nochmal ganz neu. Mhm. Und einfach dieser Humor. Ich habe wirklich das Buch in der Hand gehabt und musste immer wieder laut lachen. Die Wände des Gemeindesaals sind Holzoptik vollflächig vertäfelt und sehen aus, wie die Wendung bei Regenflohmarkt drinnen riecht. Ich wirklich. Also es ist so komisch. Und es gibt noch eine andere Geschichte mit diesem Georg Howard. Der hat einen Sohn und da kommt so eine Radfahrerin und sagt ihm unaufgefordert, er halte sein Handy zu nah am Kopf seines Kindes. Und diese Radfahrerin hat nicht nur zwei Katzenaugen, sondern hat ganz viele in Regenbogenfarben. Und Zitat, dass sie ihre Anschauung sogar mit Fahrradreflektoren reflektieren musste, das kam Georg völlig überzogen vor. Reflektoren sind dafür da, dass dich ein LKW-Fahrer nicht platt macht und nicht, dass du den LKW-Fahrer überzeugst, Gender Studies an der Fernuni Hagen zu studieren. Ich war drin und es trifft komplett meinen Witznerv. Es ist so komisch, es ist so klug und es ist so weise und auch so fantasievoll in allen seinen Ideen.
Ja, das Weise, das Kluge möchte ich hervorheben. Es gibt eine so schöne Liebesbeschreibung, wie man es in einer Beziehung aushält. Einem geliebten Menschen böse zu sein, schreibt er, sollte niemandem schwerfallen. Beide schweigen eine Weile, der eine macht das, der andere macht das und dann kann man sich auch wieder mögen. So sinngemäß fasst er das zusammen. Das finde ich so wahr und klug in wenigen Sätzen beschrieben. Allein man darf einem geliebten Menschen böse sein und das ist auch in Ordnung. Und da macht man halt, was man will und kommt wieder zusammen. Und
kommt wieder zusammen,
ja. Wirklich toll. Also
zweimal Daumen hoch. Sascha Stanišić. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Ist bei Luchterhand erschienen für 256 Seiten für 24 Euro.
Ich werde das bei meinem nächsten Friedhofsbesuch ausprobieren. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe ein Buch mitgebracht, passend zum Pride Month, den haben wir ja gerade, also den Monat für mehr Sichtbarkeit von LGBTQ-Personen, also lesbisch, schwulen und anderen sexuellen Ausrichtungen. Und deshalb habe ich einen Roman mitgebracht, eine schwule Coming-of-Age-Geschichte, die aber gleichzeitig auch daran erinnert, dass es eben Länder gibt, in denen es nicht selbstverständlich ist, dass man mit Regenbogen-Fahrradanhängern rumfahren kann oder dass aber eben allein Lesben und Schwule ihre Liebe zeigen können. Denn der Roman spielt in Nigeria, wo Homosexualität mit bis zu 14 Jahren Haft in einigen Staaten, in einigen Unterstaaten sogar mit dem Tode bestraft wird. Wünschen heißt das Buch, geschrieben hat es Chukwu Ebuka Ibe, ein junger Nigerianer. Und wir lernen gleich zu Beginn Obiefuna kennen, der schon immer anders ist als die anderen Jungen in seinem Dorf. Während alle am liebsten Fußball spielen, wird er immer als Letzter ins Team gewählt und spielt dann auch nicht besonders gut. Dafür kann er unglaublich gut tanzen, macht das auch gern, gewinnt Preise und seine Eltern sind lange stolz, irgendwann aber nicht, denn ab einem bestimmten Alter, echte Männer tanzen nicht. Eines Tages kommt dann ein neuer Lehrling ins Haus seines Vaters und Obiefuna verliebt sich in ihn. Aus der Ferne, es kommt zu einem zärtlichen Blickwechsel, mehr passiert gar nicht, aber diesen Blickwechsel bekommt der Vater mit, erwischt sie beide und schickt Obiefuna zur Strafe in ein streng christliches Internat, um ihn doch noch zu einem richtigen Mann zu machen. Obifona findet trotz allem sich selbst und gleichzeitig, das fand ich besonders berührend, wird auch die Sicht der Eltern erzählt, besonders die Sicht der Mutter, die ja darum kämpft, obwohl alles in ihr sagt, das kann nicht sein, ich muss den Sohn verstoßen, er darf nicht so sein, trotzdem merkt, sie liebt ihn aber und versucht mit diesem Gefühl klarzukommen. Und auch der Vater, ganz am Ende gibt es eine Versöhnung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch eine Szene, wo man zumindest eine stille, stillschweigende Akzeptanz, wo man merkt, die Sorge für den Sohn ist nie wirklich verschwunden. Das fand ich sehr, sehr bewegend. Und dann kommt noch die politische Entwicklung rein. 2014 wurden die Gesetze nochmal verschärft, sodass auch allein das Treffen von Homosexuellen verboten ist und er muss das Land verlassen. Also eine Coming-of-Age-Geschichte in einem ganz anderen Kontext. Aber diese Gefühlswelt, damit kann man sich auch als europäischer Leser, europäische Leserin, glaube ich, unglaublich gut identifizieren, wenn man merkt, okay, irgendwie erfülle ich nicht die Erwartung, die Gesellschaft an mich hat. Mich hat das Buch wirklich, ja, teilweise zu Tränen gerührt, als ich da einige Stellen gelesen habe. Ein bisschen wütend gemacht, als man auf die politischen Entwicklungen, auf die Gesellschaft schaute. Und ich dachte, genau deshalb ist es wichtig, dass es eben so etwas wie den Pride Month immer noch gibt, weil es viele Länder gibt, wo wirklich noch sehr, sehr viel getan werden muss.
Man muss sich auf den ersten Seiten, fand ich, an die für uns ungewohnt klingenden Namen erstmal gewöhnen. Ja. Die sind ja auch zum Teil sehr lang. Das ist so ein bisschen wie bei Dostojewski. Aber dann war ich auch drin. Und ich habe das Buch ja erst gestern bekommen und in einem Rutsch durchgelesen. Und ich konnte danach nicht einschlafen. Ich war wirklich aufgewühlt und zornig. Und ich bin sehr kurz davor, meinem Bundestagsabgeordneten und meiner Bischöfin zu schreiben, dass man mit einer solchen Gesellschaft, mit solchen Kirchen, mit solchen Ländern keine gemeinsame Sache machen darf. Man muss die ächten. Mir war klar, dass die Lage aller nicht heterosexuellen Menschen in Afrika in manchen Ländern bedrückend ist, aber diese Radikalität, also ich sag mal Russland hoch 10 so, das war mir neu in einem auch teilweise christlich dominierten Land wie Nigeria. Und als Protestant muss ich sagen, schäme ich mich, dass es eben auch Christen sind, die andere so verfolgen im 21. Jahrhundert. Und ich hatte nach diesem, und das ist ja toll, wenn Literatur das schafft, auch ein Roman das schafft, mich so aufzuwühlen und mich so zu aktivieren, dass ich mich gefragt habe, wo muss ich eigentlich unterschreiben? Wo kann ich bei Amnesty eintreten? Also so ein Impuls. Und abseits dieser politischen Lage, die wirklich schonungslos berichtet, was da Phase ist in Nigeria, es ist auch literarisch ganz stark. Also diese Empathie, mit der er das beschreibt, mit der Familie, wie der Vater, der ja auch in seiner Haut steckt, nicht raus kann von der kulturellen Umgebung der Gesellschaft. Wie die Mutter da ahnt, was mit ihrem Sohn los ist. Wie er nach der Schule dann einen schwulen und lesbischen Freundeskreis findet und dann diese Brutalität dieser unmenschlichen Gesellschaft, die Misshandlung, das Verstecken, wie er an einer Stelle zum Mittäter wird, weil er selbst nicht entdeckt werden möchte. Also diese Zwänge, diese unglaublichen Zwänge, die nicht irgendwie im Mittelalter, im vorvergangenen Jahrhundert, sondern in unserer Gegenwart stattfinden, das hat mich erschüttert. Insofern vielen Dank, dass du dieses Buch mitgebracht hast.
Wünschen heißt das Buch, Deutsch von Cornelius Reiber, bei S. Fischer erschienen, von Chukwuebuka Booker, IB, 310 Seiten, 24 Euro. Und es gibt, weil wir auch zu Zeiten der Fußball-EM sind, es gibt eine ganz wirklich berührende Szene auch zwischen den Brüdern. Der kleine Bruder bringt ihn irgendwann, nachdem er ihn immer versucht mitzunehmen zum Fußball, da so, obwohl er der kleine Bruder ist, ihn eigentlich beschützt und er ist ein sehr guter Fußballspieler. Und dann gibt es diese Szene im Hof, wo er sagt, du warst doch so gut im Tanzen, jetzt trau dich doch mal wieder und tanze. Da musste ich wirklich ein wenig weinen. Ja. Also ja, ein Buch, das wütend macht, das gleichzeitig berührt. Viel mehr kann ein Buch eigentlich gar nicht können.
Ja, der kann besser tanzen als Fußball spielen und beim Fußball wird er als Letzter gewählt. Das ist auch eine Situation, die mir sehr bekannt vorkam aus meiner Vergangenheit. Ich bin immer als Letzter gewählt worden in diese Mannschaften. Wirklich ein sehr frustrierendes Erlebnis, was mich auch lange nicht ermutigt hat, jetzt noch mehr Energie da zu investieren in diese Fußballgeschichte.
Ja, vielleicht hättest du es versuchen sollen. Bei mir war es ein steter Wechsel. Ich war ja im Fußballverein und immer wenn ich der Ältere war, also D-Jugend, ich gehörte schon zu denen, die eigentlich fast ein bisschen weiter müssen, dann war ich gut. In dem Moment, wo wir dann aber wechselten, saß ich auf der Ersatzbank. Ah. Und das ist natürlich gerade mit 12, 13 deprimierend. Du willst Fußball spielen und du schaust 90 Minuten oder wie lange das damals war, es waren bestimmt keine 90 Minuten, zu, wie dein Team dann auch noch 4-0 verliert und du bist nicht mal gut genug, um dagegen helfen zu können. Das war frustrierend, ja.
Jan, aber Ersatzbank ist ja noch das Paradies gegen mein Fußballschicksal. Ich war immer der Ballholer. Also wenn das Ding im Gestrüpp gelandet ist in Lübeck-Mäusling, dann wurde ich da hingeschickt und musste das Ding aus den Dornen holen. Das war so, das ist meine Fußballgeschichte. Also ich habe ein eher gebrochenes Verhältnis zum Fußball und das zieht sich so ein bisschen durch. Guckst du EM?
Ja, ich gucke EM. Hm?
Ja.
Du scheinbar nicht. Du kannst dann schon einschätzen, 5-1 ist gut, oder?
Dafür reicht es gerade noch so. Dafür reicht es gerade noch so. Und ich kenne auch ein paar Fußballernamen. Aber etwas, was mir so die Lust am Fußball so ein bisschen vielleicht zurückgegeben hat, ist unser nächstes Buch. Wir haben ein ganz aktuelles Superbuch. 1974. Eine deutsche Begegnung von Ronald Reng. Denn jetzt genau, vor 50 Jahren, gab es ein historisches Fußballspiel bei der WM in Deutschland, damals Juni 74, in Hamburg. Die Bundesrepublik Deutschland spielt gegen die DDR. Einander zugelost in der Vorgruppe in Hamburg. Und die DDR gewinnt. Torschütze Jan...
Jürgen Sparwasser.
Das wusste ich sogar als Fußball-No-Checker, bevor ich das Buch gelesen habe. Das weiß man. Ja, das gehört zum kulturellen Sportgedächtnis. Und Ronald Reng, der Sportjournalist, der erzählt die Geschichte dieses Spiels. Aber es ist kein Fußballbuch von wegen Doppelpass und ich habe keine Ahnung. Sondern das ist ein Gesellschaftsporträt. Wie war das damals, 1974, in Ost und West? In welchem Klima fand das Spiel statt? Der RAF-Terror ist Thema. Ein Terrorist wird da porträtiert, der im Knast saß. Matthias Brandt, der Sohn von Willy Brandt, kommt zu Wort, der damals über den DDR-Spion Günter Guillaume stürzt. Die Krimi-Autorin Doris Gerke, das ist die von Bella Block. Damals war die noch eine junge DKP-Aktivistin und zeigt der DDR-Delegation in die Stadt Hamburg. Roland Jahn, der Oppositionelle, der dann ausgebürgert wird aus der DDR. Also es ist so ein Mosaik, ein Panoptikum. Ein Milieu des Jahres 1974. Und dann gibt es auch diese Fußballanekdoten, wie die DDR mal, habe ich da gelernt, die Spieler aus Versehen falsch gedopt hat. Also statt Aufputschmittel 1968 gegen Ungarn, original, Schlafmittel verabreicht hat. Und wie diese DDR-Sportpolitik aussah im Dienste der Propaganda. Und auch das Duell Netzer, Overath, wer soll spielen? Wie Adidas Geschenke gemacht hat an Spieler und an Schiedsrichter. Und wie ein Buch, und das interessiert uns ja, glaube ich, besonders, wie ein Buch 1974 als Theaterstück Furore macht in der DDR. Die neuen Leiden des jungen W. von Ulrich Plenzdorf. An der Zensur vorbei, mit einer Hommage an die Jeans, an die Jeanshose. Und das war Systemkritik damals. Also, ein sensationelles Gesellschaftsporträt. Ich habe da so viel gelernt. Ein Sachbuch, mitreißend. Hätte ich jetzt eine Vuvuzela, ich würde sie anstimmen zu einer Jubelfanfare.
Ich würde mit einstimmen, weil es sowohl die Fußballleidenschaft bedient, also man erfährt auch ganz viel natürlich über die Hölzenbeins, die Netzers, die Overaths und über die Taktik damals. Was geschah da eigentlich in Malente? Ja, das Wunder von Malente. Beckenbauer, der einfach schimpfte und sagte, das ist alles furchtbar, wir trainieren zu wenig. Und er hat nicht recht, er war der Einzige, der sich darüber aufregte, weil Beckenbauer, so schreibt es Ronald Reng, so schön suffisant, Beckenbauer sagte halt einfach, was ihm in den Kopf kam, und jetzt musste mal was gesagt werden zu Malente. Toll. Ich fand aber auch, was mich sehr, sehr nachdenklich stimmte, dass auch jetzt, ja 50 Jahre danach, bestimmte geschichtliche Abläufe bei uns einfach immer noch sehr in Ost und West unterschieden sind. Also wir sprachen gerade über nigerianische Namen. Wenn wir über die Fußballmannschaft von 74 sprechen würden, die Westdeutsche, ja, ich könnte sie dir alle nennen, alle. Mhm. Sparwasser wüsste ich und dann wäre es schon eng geworden, ja, wenn er dann noch bei der DDR auf dem Platz stand. Stimmt. Und jetzt, dank Ronald Reng, kenne ich viele davon, kenne auch ihre Geschichten.
Ihre Geschichten, ja.
Und über die Geschichten behalte ich sie dann auch. Aber da habe ich auch gedacht, Mann, oh Mann, also es ist doch noch sehr, sehr westdeutsch geprägt. Auch jetzt, 50 Jahre nach 74 und immerhin ja auch schon 35 Jahre nach dem Mauerfall, wie wir über bestimmte Dinge berichten, in welchen Fußballbüchern, an welche Helden erinnert wird. Und da ist großer Nachholbedarf. Und auch dafür war dieses Buch so toll, weil es eben die Geschichte von beiden Seiten, von Ost und West, gleichberechtigt erzählte.
Das klingt nach einer wahnsinnsaufwendigen Recherche. Und wie viele Tage und Nächte er damit verbracht hat, das wollen wir jetzt mit Ronald Reng besprechen. Er ist uns jetzt im Podcast zugeschaltet.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Hallo Ronald Reng.
Hallo Daniel und Jan, schön, Moin, dass ich bei euch sein darf.
Was für ein tolles Buch, wir haben es ja gerade schon gesagt, über das Jahr 1974. Da warst du damals 4 bei dieser ersten WM. Wie viel weißt du noch von dieser Zeit, von 1974?
Richtig wissen tue ich davon gar nichts. Das war auch für mich selber die Attraktion, dieses Buch zu schreiben, eine Zeit zu erforschen, von der ich wirklich nur noch Gefühle, Schwingungen habe. Also ich erinnere mich an meinen Vater im gelben Hemd mit Koteletten. Ich erinnere mich an Kindergeburtstage mit Schwarzwalder Kirschtorte, wo wir so viel gegessen haben, dass uns schlecht war. Ich erinnere mich an RAF-Plakate beim Metzger, aber das war alles sehr, sehr diffus. Und dieses Buch war eine wunderbare Gelegenheit, dem mal allen auf den Grund zu gehen, in welcher Zeit ich da wirklich meine Kindheit verbracht habe.
Da kam jetzt Fußball gerade gar nicht vor. Also es ging auch wirklich darum, in diese Zeit einzutauchen?
Ja, also das war für mich, ich schreibe jetzt ja seit 20 Jahren Bücher und ich finde, es wird langweilig, wenn man immer wieder dasselbe macht in Büchern. Gibt auch Schriftsteller, die schreiben ihr Leben lang nur über ein Thema, aber ich versuche in jedem Buch irgendwie mir selber eine neue Aufgabe zu stellen, damit es nicht langweilig wird. Und in dem Buch war es tatsächlich, da ging es darum, die Zeit zu erforschen. Also hier war Fußball wirklich nur der Vorwand eigentlich für ein Geschichtsbuch.
Wir haben es gehört, du hast für das Buch viele Menschen getroffen, die dabei waren damals, 1974 in Ost und West. Welche Begegnung ist dir da besonders nahe gegangen?
Also richtig nahe gegangen ist mir eigentlich eine Begegnung, als das Buch geschrieben war. Und zwar war ich bei der Trauerfeier eines meiner Buchhelden, Bernd Hölzenbein, ein bundesdeutscher Fußballer. Und dann sagte mir bei der Trauerfeier zu seinem Tod seine Tochter Sabrina, dass sie in den letzten Tagen seines Lebens ihrem Vater immer aus dem Buch vorgelesen hat. Und da hatte ich ein Kloß im Hals und wäre ihr am liebsten um den Hals gefallen. Also da war ich sehr gerührt. Das ist ja eigentlich das ist wahrscheinlich das Schönste, was mir im Bücherschreiben passiert ist, dass tatsächlich das Buch für einen Menschen in seinen letzten Lebenstagen noch eine Bedeutung gehabt hat.
Bernd Hölzenbein, mein großer Frankfurter Spieler, der da auch aufkommt, der die meiste Zeit nur auf der Ersatzbank sitzt. Also es taucht dann doch auch viel Fußballwissen auf. Hattest du da auch vor, also natürlich, du hast viele Fußballbücher geschrieben, aber hast du da auch einige von deinen Helden getroffen in der Zeit, kann man das sagen?
Also Bernd Hölzenbein in der Tat war, ich bin in Frankfurt groß geworden. Wir haben in den 70er Jahren Fußball in jeder freien Minute gespielt oder wir sind Fahrrad gefahren. Und es gab ja damals kein Internet, es gab keine Podcasts, es gab kein YouTube. Man konnte eigentlich Fußball 10 Minuten am Samstag schauen in der Sportschau und das war's dann. Und man musste das deswegen alles in seiner Fantasie zum Leben bringen. Und da war ich natürlich ganz oft auch Bernd Hölzenbein, wenn ich es mal sein durfte, wenn mich die anderen Mitspieler, die eigentlich viel besser waren als ich, auf der Wiese Bernd Hölzenbein auch mal haben sein lassen. Und deswegen war er so wirklich tatsächlich ein Held. Und die anderen Leute habe ich aber wirklich begegnet mit großer Neugierde, spannende Lebenswege, tolle Leute kennenzulernen.
Spannende Einblicke auch in Matthias Brandts Kindheit, also der Schauspieler, der Sohn von Kanzler Willy Brandt damals, der dann in der Spionageaffäre dann zurücktreten musste. Wie hat der Matthias Brandt, diese Zeit erlebt? Der hat ja auch Fußball gespielt und sich ausgegeben sozusagen gespielt als mit den großen Namen auf dem Hof.
Genau, also das war das Faszinierende an ihm zu sehen. Er war zwar Sohn des Bundeskanzlers, aber er hat ziemlich ähnlich gelebt wie ich. Außer, dass in meinem Leben so ein Staatspräsident aus Jugoslawien, Tito, bei uns nicht zu Hause war, bei ihm schon. Und ihm auch ein Fußballtrikot von Partizan Belgrad mitgebracht hat. Also das hatte ich nicht. Aber sonst war auch seine Kindheit in den 70er Jahren davon geprägt, in der Fantasie zu leben, zu träumen, durch den Wald zu streifen mit den Fahrrädern, auf den Tacho, damals waren Tachometer am Fahrrad ganz neu, auf den Tacho zu gucken, wie viel Kilometer hat man wieder drauf gemacht aufs Fahrrad, Fußball zu spielen und Günter Netzer, Bernd Hölzenbein in der Fantasie zu sein. Und ich habe auch bei ihm so ein bisschen rausgehört, er hält sich auch da wirklich dran fest, dass er trotz seiner Umgebung, in der Bundeskanzler und Staatspräsidenten rumliefen, dass er trotzdem eine normale Kindheit gehabt hat. Ich hatte das Gefühl, das bedeutet ihm sehr viel. Und das lag wohl auch sehr an seiner Mutter, Ruth Brandt, die aus Norwegen kam. Und für die war das oberste Gesetz in der Familie. Die Kinder sollen normal aufwachsen. Ich habe auch Fotos gesehen von Matthias Brandt, wie seine Wände aussahen im Kinderzimmer. Der durfte die mit Kricksel und Kratzel alle vollmalen, die Wände. Also da waren riesige kleine Kinder-Picasso an der Wand. Das, glaube ich, ist sehr seiner Mutter geschuldet. Ich glaube, sein Vater Willy Brandt hat sich jetzt nicht so sehr für die Kindererziehung interessiert.
Du hast doch ein tolles Foto von Matthias Brandt im aktuellen Sportstudio, wo er auf die Torwand schießt und dann wird ausgeblendet bei seinem 6. Schuss. Ein Skandal. Also auch solche schönen Anekdoten sind drin. Jetzt haben wir über Netzer der Name, viel Hölzenbein, viel und auch ich, auch wenn ich 74 nicht dabei war, ich könnte die westdeutsche Mannschaftsaufstellung wahrscheinlich auswendig aufsagen, die ostdeutsche gar nicht. Du schreibst jetzt als Westdeutsche auch eben über die ostdeutsche Fußballmannschaft, über die ostdeutsche Mentalität. Welche Reaktion hast du da erfahren, als du in die Recherche eingestiegen bist? Wollten da alle gerne drüber erzählen?
Ja, ich habe sogar gemerkt, dass die ostdeutschen Fußballer gerade, dass die noch ein, wie soll man sagen, ein großes Bedürfnis haben, ihre Geschichte zu erzählen, weil sie einfach nicht so oft abgefragt worden ist. Also das waren extrem offene Gespräche, auch wenn es darum ging, wie war das eigentlich wirklich mit der Überwachung der Staatssicherheit. Da haben die genauso offen darüber geredet, wie war es mit den Schwarzgeldzahlungen in der DDR für Fußballspieler. Also ich habe drei getroffen, die ich ausführlich gesprochen habe, Konrad Weise, Lothar Kurpiowait und Gerd Kische. Mittlerweile kann ich auch die DDR-Aufstellung übrigens auswendig zu diesem Spiel. Und das waren angenehme Leute, die sich gefreut haben, endlich interessiert sich mal einer für unsere Geschichte. Und ich habe gerade auf Lesungen in Ostdeutschland waren die Leute ja teilweise sehr, sehr beglückt über dieses Buch. Also ein Historiker in Jena kam zu mir von der Universität Jena und hat gesagt, so muss man Geschichte schreiben. Und ja, da habe ich dann natürlich nicht widersprochen, sondern das gern so stehen lassen.
Und es gibt ja eine Vielzahl von Personen, wir können gar nicht alle aufzählen. Da ist noch dieser verrückte deutsche Fan, der sich ausgerechnet die australische Nationalmannschaft rausgepickt hat und sie als Lebensthema hat. Sind auch in der Fülle der Recherche im Lektorat so ein paar Geschichten rausgefallen?
Ja, wir müssen es ihm nicht verraten, aber Uli Hoeneß zum Beispiel musste dran glauben. Den habe ich rausgeschmissen.
Was?
Also ich habe so drei, vier Personen tatsächlich rausgeschmissen. Auch wahnsinnig tolle Geschichten von einem Südafrikaner, ein südafrikanischer Junge, der zur Fußballweltmeisterschaft nach Deutschland kam und hier wirklich 1974 Demokratie entdeckt hat und dadurch zum Anti-Apartheid-Kämpfer wurde. Und der den Fußball als Mittel gegen den Kampf gegen Apartheid benutzt hat, indem er in den Townships als Weißer mit Schwarzen Fußball gespielt hat, was verboten war und ständig von der Polizei verhaftet wurde. Wahnsinnig tolle Lebensgeschichte. Die musste ich rausschmeißen,
Warum?
Weil es waren einfach zu viele Personen. Es waren, der hat ein bisschen zu weit weggeführt, ja, und mein Herz hat geblutet. Aber ich glaube, das ist auch so der einzige leise Vorwurf, den ich oft gehört habe von Leuten, manchen war es zu kompliziert, zu viel Personal, andere sind darin gerade geschwelgt, aber das war mein Ansatz. Also ich finde, Geschichte ist immer individuell, der Staat, das System setzt den Rahmen, aber die Menschen leben doch ganz anders und erleben einen Staat ganz anders. Also logischerweise Bernd Hölzenbein, ein Fußballprofi, hat die 70er Jahre anders erlebt als ein RAF-Terrorist. Und deswegen wollte ich auch explizit individuelle Geschichten erzählen und dass die Leser dann auch vergleichen können. So habe ich gelebt in den 70er Jahren, so hat der gelebt.
Es geht auch um ein Buch in deinem Buch, beziehungsweise genauer um ein Theaterstück, nämlich um die neuen Leiden des jungen W. von Ulrich Plenzdorf. Ein Buch, was Schullektüre in Deutschland auch noch in den 90ern war, erinnere ich. Aber durch dein Buch habe ich es noch einmal komplett neu lesen, neu verstehen können mit dieser Systemkritik, die da drin ging. Wie bist du über dieses Buch gestolpert? Wie kam es in dein Buch rein und wie siehst du es jetzt?
Ich bin tatsächlich darüber gestolpert, indem ein Freund von mir aus der DDR zu mir sagte, ich habe dieses Fußballspiel damals gar nicht gesehen und ich habe mich echt geärgert und das lag daran, weil ich mit meiner Schulklasse ins Theater gegangen bin in Ostberlin. Und dann habe ich nachgeschaut, was lief da eigentlich für Theater und dann bin ich darauf gestoßen, dass eigentlich die Aufführung der neuen Leiden des jungen W. eine noch viel größere Sensation in der DDR war als dieser 1-0-Sieg im Fußball. Also dass so ein Stück, dass so eine glasklare Regierungskritik beinhaltete, dass das möglich war in diesem sehr rigiden, autoritären Staat, das war eine absolute Sensation. Und das lag daran eben, dass Erich Honecker, der 1971 an die Macht gekommen war, diese theoretische Idee hatte, ich gebe den Leuten ein bisschen mehr Freiheit, gerade in der Kultur. Und so drei, vier Jahre später hat er sich wahnsinnig erschrocken, was die Künstler damit machen, nämlich eben sehr harte Kritik an dieser Idee, den sozialistischen Menschen zu formen. Dieses Stück von Ulrich Plenzdorf ist ja ein Schrei nach Individualität. Und ich fand es auch faszinierend, das 50 Jahre später zu lesen, was der für eine tolle, wirklich originelle Sprache gefunden hat, um Jugendslang darzustellen. Das ist ja mit die schwersten Aufgabe in der Literatur, Jugendsprache zu verschriftlichen, literarisch darzustellen. Und da ist dieses Buch ein echter Quantensprung. Also das ist wie wenn ein Fußballer wie Ronaldinho oder Leo Messi plötzlich auftaucht. Das ist dieser Blensdorf in der Literatur da reingeknallt.
Wir erfahren es immer wieder, die meisten Leser sind Leserinnen. Wie ist das bei deinen Lesungen, wenn du jetzt unterwegs bist mit deinem auch Fußball- und Gesellschaftsbuch zur WM 74? Wie viele Leserinnen sind denn da?
Also es sind meistens Leserinnen da und die gekommen sind, damit ihr Mann auch mal auf eine Lesung geht. Das würde ich so sagen, ist der Grundton. Und es sind tatsächlich, das ist, bin ich auch ein bisschen traurig darüber, es sind Leute, die diese Zeit miterlebt haben. Also es sind wenig, ich habe ja gehofft auch, dass vielleicht, ich habe ja gedacht, ich kann so wie ein Geschichtslehrer auch den jungen Leuten mal die Zeit nahebringen, als die Teilung Deutschlands als in Stein gemeißelt galt eigentlich. Aber es sind so 80%, würde ich sagen, der Leute bei den Lesungen sind wirklich, das war ihre Zeit, ihre Jugend und die wollen die einfach nochmal wiedererleben in dem Buch. Und ich habe aber ganz oft tatsächlich bei Lesungen Männer, die zu mir kommen, ich war ja noch nie auf einer Lesung, aber das ist ja richtig interessant. Also so tatsächlich, dass man über den Fußball auch Männer auf Lesungen bringt und zum Lesen bringt sogar.
Da können wir auch wirklich einstimmen. Uns hören viele Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, auch Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer. Nehmt es mit in die Schule, liebe Leute. Ronald Reng, 1974, eine deutsche Begegnung. Das Buch ist bei Piper erschienen, hat 432 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen Dank, Ronald.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.
Ja, Ronald Reng lesen, am besten in der Schule. Ich finde wirklich, besser kann man Geschichte nicht vermitteln. Welche Rolle spielte Fußball bei dir? So muss es, was für ein Fan warst du in als Kind?
Großer Fan.
Also von?
Natürlich von der Nationalmannschaft. Also Ich erinnere mich 86, da durfte ich dann aufbleiben. Manchmal nur die erste Halbzeit. Das war fies, wenn sie dann zurücklagen und am Ende doch noch gewonnen haben. 1990, da war ich 11. Habe ich das WM-Finale gesehen und ich erinnere mich noch genau, wo ich saß, was ich gemacht habe. Ich war sehr großer Fußballfan.
Ich war in Lübeck-Mäusingen in der Nachbarschaft, da waren alle HSV-Fans.
Ich auch.
Ja, aber ich war Bayern-Fan, also als einziger. Naja, okay. Aber ich weiß auch gar nicht, warum. Mir haben, glaube ich, die Farben da einfach besser. Ich weiß nicht. Aber ich habe auch eine literarische Annäherung an Fußball. Ich hatte ja tatsächlich so Panini-Heftchen. Da habe ich wirklich immer gesammelt.
Ich auch. Alle. Ich habe sogar noch doppelte von 86 und 87, wenn wir tauschen wollen.
Ich muss noch mal auf den Dachboden schauen, ob ich da noch alte Panini-Bilder habe. Mhm.
Großer Skandal übrigens. Es gab doch auch bei so Schokoriegeln und diese Aufkleber. Die habe ich auch natürlich gesammelt. Und habe extra jetzt, weil es wieder draufklebt, mir eine Packung gekauft vor kurzem. Die sind da gar nicht mehr drin. Du kriegst nur noch einen Code, mit dem du dann im Internet bestellen kannst, wenn du alle deine Daten eingibst, damit man sie dir zuschickt. Skandal.
Aha. Ja. Und wieso? Aha. Waren die so mit Schokolade verschmiert oder wollten die einfach verhindern, dass man die aus dem Schokoriegel rausklaut? Oder?
Vielleicht das. Oder man konnte ja so ein bisschen durchgucken, was ich dann immer gemacht habe. Aber nein, wahrscheinlich wollen sie die Daten haben. Aber es war schon eine kleine Enttäuschung.
Hast du den Duplo-Riegel gegen das Sonnenlicht gehalten, sozusagen, um zu gucken, ob der Rudi Völler drin ist?
Jeden in die Hand genommen. Jeden einzelnen. Große Leidenschaft. Ich habe damals ja auch, habe ich glaube ich schon mal verraten, ich habe ja auch Mannschaftsaufstellung auswendig gelernt, Ergebnisse auswendig gelernt. Also frag mich nach der Aufstellung von Eintracht Braunschweig 1964 oder Bayer Uerdingen 1986. Ich kann sie.
Wie sage ich, dass ich ein Fußball-Nerd bin, ohne zu sagen, dass ich ein Fußball-Nerd bin?
Ich kann es auch sagen, ich bin ein Fußball-Nerd.
Ja, so. Ja, diese Plensdorf-Geschichte ist ja unglaublich. Wirklich diese Zeitgleichheit. In Ost-Berlin wird Geschichte geschrieben auf der Bühne und in Hamburg wird Fußballgeschichte, deutsch-deutsche Fußballgeschichte geschrieben. Und das kommt in diesem Buch wirklich total irre raus.
Und da haben wir uns gedacht, dieses Buch, weil es eben so toll ist, ist eigentlich auch ein Klassiker, den wir nochmal vorstellen können.
Die All-Time-Favorites.
Ein Theaterstück, ein Buch hat die Welt ein bisschen verändert 1974 parallel zur WM, nämlich Die neuen Leiden des jungen W. von Ulrich Plensdorf. Ein Buch, das wir beide, glaube ich, Daniel, in der Schule gelesen haben. Da wird drüber zu sprechen sein, aber es geht um Folgendes. Es ist natürlich angelehnt an Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe, aber erzählt aus der Sicht des jungen Edgar Wibo. Edgar Vibeau ist gleich zu Beginn des Buches tot. Er ist gestorben bei einem gescheiterten Experiment. Ein Stromschlag 380 Volt haben ihn schmerzfrei, wie er versichert, ins Jenseits befördert. Von dort kann er aber noch weiter kommentieren und berichtet aus dem Jenseits, kommentiert, wie sein Vater ihn sucht. Der Vater macht sich auf, findet die Menschen, mit denen er zusammen war. Und da ist dieses Dreiecksgestirn, was man auch aus dem Werther kennt. Eine Lotte, die Charlie hier heißt.
Aber die gar ganz anders heißt eigentlich, ne?
Er nennt sie nur Charlie. Er nennt sie nur so. Man erkennt dunkel was wieder und er selber kommentiert das Ganze mit Büchern aus den Leiden des jungen Werthers, ohne zu wissen, von wem das ist. Denn, und das war der Skandal damals zumindest bei uns im Schulunterricht, er findet das Buch auf dem Klo. Und er findet es, weil er kein Papier hat. Und so reißt er das Vorsatzblatt ab, das Nachwort ab, damit er das Klo wieder verlassen kann. Und weiß dann nicht, um was für ein Buch es sich handelt, ist am Anfang von der Sprache sehr irritiert. Und dann aber, als er verliebt ist, als er selber zum Werther wird quasi, da kann er sich damit identifizieren, nimmt das Ganze auf Tonband auf, schickt es seinem besten Freund, der praktischerweise so heißt wie Werthers bester Freund, nämlich Willi-Wilhelm, und versucht so sein Leben der Liebe zu widmen. Und das ist ein Buch, was ich damals in der Schule, ehrlich gesagt, weil wir immer diese Parallelen zum Werther suchen mussten, so ein bisschen wie mit Kafka, nicht so wirklich in mein Herz schließen konnte. Aber jetzt mit diesem Wissen, was das für eine Systemkritik war, habe ich es noch einmal gelesen und es ist unglaublich stark. Dieser Jeans-Monolog, wo gesagt wird, die Jeans sind eine, das ist eine Haltung. Man kann nicht eine falsche Jeans tragen. Das ist wie wenn man ein Parteigänger ist und nach Hause geht und seine Frau schlägt. Wumms.
Ja.
Solche Sätze fallen da. Das muss ein Aufruhr gewesen sein. Und ich finde auch diese Sprache heute, wo ich nicht mehr Jugendlicher bin, finde ich diese Jugendsprache, sie funktioniert.
Ja.
Ich folge diesem Edgar in seinem, mit seinen Worten, mit dem durchgeknarzt und forts genau und wie diese Begriffe alle sind. Es ist stimmig. Man ist dabei, man merkt, da ist ein jugendlicher Rebell, der ja die Arbeit verliert, weil er seinem Vorgesetzten eine Metallplatte hat auf den Fuß fallen lassen. Eine Metallplatte, die er feilen muss, obwohl zwei Hallen weiter ein Automat steht, der diese Metallplatte in Perfektion hätte herstellen können. Reine Beschäftigungstherapie. Also ein Buch mit ganz viel politischer Sprengkraft, das man aber auch heute noch, finde ich, wegen dieser lebhaften Sprache, wegen dieses Abkapselns von dem vorgeprägten Leben, von dem die Eltern denken, das sollte man mal einschlagen, immer noch sehr, sehr gut lesen kann. Also heute in der Schule würde ich es, glaube ich, empfehlen.
Würde ich auch. Ich habe es auch in der Schule gelesen, genauso wie du mit Werther von Goethe. Und ich hatte auch nur so eine mittelgute Erinnerung dran. Aber jetzt, mit diesem Kontext von Ronald Reng, wie der beschreibt, wie dieses Theaterstück dann die Neuen Leiden des Jungen W. in Ost-Berlin auf der Bühne wirklich Zündstoff hat, hat das nochmal ganz andere Power. Dieser Jeans-Monolog, wirklich, natürlich Jeans. Oder kann sich einer ein Leben ohne Jeans vorstellen? Jeans sind die edelsten Hosen der Welt. Und das auf einer Bühne in Ost-Berlin, Hauptstadt der DDR. Das hatte Feuer. Und ich habe beim Lesen jetzt eben nochmal gespürt, und das habe ich damals in der Schule nicht gespürt, was für ein ungeheurer Sprengstoff das war. Der Tod von Edgar Vibeau, der W-Punkt, ja. Da schreit es ja zwischen den Zeilen, das System hat ihn in den Suizid getrieben. Ich würde es heute in der Schule nochmal empfehlen, vielleicht auch mit Werther, aber vor allen Dingen mit Ronald Reng. Also besseren Geschichtsunterricht als dieses Buch von Ronald Reng mit Fußball. Da kriegt man sogar die Jungs, die kicken. Ja, glaube ich. Würde ich sagen. Und ein Stück lebendiger Zeitgeschichte mit dem Dreigestirn Reng, Goethe, Plenzdorf. Bingo. Ulrich Plenzdorf, Die neuen Leiden des jungen W., ist bei Surkamp erschienen. 160 Seiten. Und jetzt Achtung, 6 Euro. Schnapper.
Ja, da kann man doch mal zuschlagen.
Apropos Jahrhundertduell. Gehen wir in die Arena.
Das Quiz.
So, jetzt müssten wir eigentlich, ich glaube, es wird im Fußball immer noch eine Münze geworfen, wer auf welche Seite spielt.
Und ich lasse dir den Vortritt, du darfst anfangen.
Ich darf anfangen, okay. Es geht, Daniel, du wirst es ahnen, natürlich um Fußball.
Mhm.
Der Literatur-Nobelpreisträger.
Oh,
ja. Der Literatur-Nobelpreisträger Peter Handke war wohl ebenfalls Fußballfan. Mhm. Er hat ein experimentelles Fußballgedicht geschrieben. Was macht es so besonders?
Schmunzelt Jan. Wir brauchen bestimmt auch ein Multiple Choice.
A. Es handelt sich dabei um Fußballweisheiten neu arrangiert. Das würde dann so klingen. Die Wahrheit ist auf dem Platz. Schieß doch. Der Ball nun schieß ist rund. Tor, Tor, der Ball. Tor, Tor ist gehalten.
Also wenn es das noch nicht gibt, kannst du das sofort veröffentlichen.
Ja, B, okay. B. Es besteht aus Versen mit drei Wörtern, nämlich von dem HSV und dem BVB, die das Spiel zusammenfassen. Also, haben Spiel verloren, haben Sieg verspielt, besser viel besser beim Vorpreschen Ballbesitz. Oder C, es handelt sich um die Mannschaftsaufstellung des ersten FC Nürnberg. Und das würde dann klingen, Wabra Leupold Popp, L. Müller, Wenauer, Blankenburg. Du hast die Wahl. Welcher dieser drei Texte ist von Peter Handke und welche sind von mir?
Aha. Also es könnte ja alles sein, theoretisch. Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich muss tatsächlich einfach raten. Also ich würde, also gehen wir nochmal durch. Also du hattest am Anfang diese
Fußballweisheiten.
Die Fußballweisheiten, die kollagiert sind und neu angeordnet sind. Dann das dritte war 1. FC Köln.
Nürnberg.
Nürnberg, ah. Kommt, wo kommt da nochmal her? Wo kommt da nochmal der Handke?
Österreich.
Ach, Österreich, ja, richtig. Ja. Und das zweite war BVB HSV.
Genau.
Also ich würde, glaube ich, also, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich würde. Ich sage einfach, es ist die Antwort A, diese Fußball... Nein, 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 ich sage erster, ich sage C, die Fußballernamen.
Wie hast du das erkannt?
Ich, es ist richtig.
Ja, es ist richtig. Ja, es ist richtig. Handke hat tatsächlich ein Gedicht geschrieben, das heißt die Aufstellung des 1. FC Nürnberg vom 27.01.1968. Das ist die Aufstellung von Nürnberg in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen, damals Tabellenführer in der Regionalliga West. Und Nürnberg hat 2-0 gewonnen und er hat tatsächlich nichts anderes gemacht, als die Mannschaftsaufstellung aufzuschreiben. Allerdings auch noch schön kollagiert. Also da steht dann alleine der Torwart Wabra, darunter dann die zwei Verteidiger. Also du siehst so, so eine Art Raute, glaube ich, die sich da abbildet. Ja, und dieses Gedicht hat diese Aufstellung des 1. FC Nürnberg literarisch verewigt.
Jan, die Europameisterschaft ist schon vorbei. Jedenfalls die der Autoren-Nationalmannschaften. Mhm. 8 Schriftstellerteams aus ganz Europa haben gegeneinander gespielt. Wer hat gewonnen?
Das habe ich nicht verfolgt.
Oh.
Das habe ich nicht verfolgt. Ich weiß es nicht. Du kannst mir auch ein Multiple-Choice geben. Ich werde es auch dann nicht wissen.
Ist es Deutschland, Spanien oder Polen?
Ich glaube, wenn es Deutschland gewesen wäre, hätte ich es irgendwie mitbekommen. Spanien gewinnt ja, darf man das hier sagen, wahrscheinlich die richtige Europameisterschaft. Also sage ich mal Polen.
Es war Deutschland tatsächlich.
Tatsächlich.
Gegen Spanien im Finale gewonnen mit 2-0.
Und ich habe nichts davon mitgekriegt. Wer hat die Tore geschossen?
Das Quiz ist nicht zur Gegenfrage.
Zusatzfrage.
Nein. Da sind ja, kennst du ein paar Leute aus der Autoren-Nation?
Ich kenne Moritz Rinke.
Ja, genau. Mhm. Den hatten wir auch immer im Interview hier, auch zu diesem Thema. Wolfram Eilenberger, dieser Philosophietyp, und Lukas Vogelsang, der ist irgendwie auch mit dabei.
Okay. Zweite Frage. Es steht also 1-0 für dich.
1-0 für mich.
In der DDR kam Plensdorf zwar durch mit seinem Stück, viele Autorinnen und Autoren waren aber verboten. Mhm. Von wem konnte man keine Bücher offiziell kaufen? Von A. Franz Kafka, B. Gerhard Hauptmann oder C. Theodor Fontane? Welcher der drei war in der DDR verboten?
Wirklich? Ah, das könnt ihr. Nochmal Kafka, Fontane oder?
Hauptmann.
Hauptmann. Ich glaube, Kafka wird es gegeben haben. Und Fontane oder Hauptmann? Fontane, so dieses preußische Ding, Wanderung durch die Mark Brandenburg. Ich sag mal Hauptmann.
Hauptmann war ja einer, der die Nationalsozialisten, sagen wir mal, erst recht spät kritisch sah. Aber Hauptmann gab es. Es gab sogar eine Hauptmann-Briefmarke in der DDR.
Oh,
20 Pfennig waren das,
glaube ich. Und wer war es?
Es gab auch einen Theodor Fontane-Literaturpreis. Also war es Franz Kafka. Der war tatsächlich lange, lange, lange Jahre verboten. Es gab dann 1963 eine Kafka-Konferenz in der Nähe von Prag, wo man eine Ehrenrettung schaffen wollte. Anna Segers reiste an und reiste nach einem Tag wieder ab, weil sie Sorge hatte, dass sie vielleicht als nicht regimetreu genug gesehen werden könnte, wenn sie sich zu sehr für Kafka engagierte.
Interessant. Kafka. Ich habe noch eine Fußballfrage.
Ja,
nur zu. Welcher aktuelle Nationalspieler hat auch ein Buch geschrieben?
Ich habe was denn für ein Buch?
Schon was Belletristisches.
Okay.
Im weitesten Sinne. War es Toni Kroos, Thomas Müller oder Joshua Kimmich?
Was Belletristisches?
Im weitesten Sinne.
Weit einer von den dreien. Uiuiuiui. Schade, bei Bastian Schweinsteiger hätte ich jetzt gewusst, dass es da ein Buch gibt, das von Martin Suter, was wir ja mal besprochen haben, das ist auch im weitesten Sinne belletristisch gewesen. Es ist auf jeden Fall völlig an mir vorbeigegangen, dieses Buch. Wenn ich mir die drei so anschaue, dann würde ich es am ehesten Toni Kroos zutrauen.
Würde ich auch, aber es war Thomas Müller. Und Thomas Müller hat ein Kinderbuch geschrieben im Oetinger Verlag. Mein Weg zum Traumverein für Lesestufe 2.
Das Leben steckt voller Überraschung.
Voller Überraschung. Und ich sag mal, unentschieden.
Ja, ja, genau. Da kann ich mich damit gerne drauf einigen.
Damit können wir leben, oder? Genau. Ja, da sind wir jetzt schon auf der Zielgeraden im Eat, Read, Sleep Stadion. Und jetzt gibt es nur noch eine Sache eigentlich zu tun.
Bestseller Challenge, die Auslosung.
Eigentlich würden wir an dieser Stelle jetzt ja den Bestseller für unsere nächste Folge auslosen. Aber auch wenn man jetzt in Hamburg in den letzten Wochen nochmal die Mützen und Wollpullover wieder rausgeholt hat, von wegen Sommermärchen eher Wintertraum. Nein, es ist Sommer und einige Bundesländer haben schon Ferien und auch viele Podcasts gehen in eine Sommerpause.
Das hatten wir tatsächlich auch überlegt, aber dann dachten wir, geht ja nicht, wir können euch doch nicht jetzt hängen lassen, wenn ihr extra viele Buchtipps für den Urlaub braucht.
Also haben wir uns ein Eat, Read, Sleep Sommerprogramm überlegt und wir haben ja auf unserer Tour schon viele, viele, viele Bücher vorgestellt, die wir euch eh nicht vorenthalten wollten. Wir haben auch von vielen gehört, wann kann man das denn endlich hören, was ihr hier gemacht habt. Und schlauerweise haben wir ganz viel mitgeschnitten und daraus werden jetzt unsere Sommerfolgen. Die sind im Grunde ganz genau wie unsere regulären Folgen, also ihr braucht euch nicht wirklich umstellen, aber es gibt einen thematischen Schwerpunkt.
Und es gibt natürlich auch immer Bestseller, aber diese Bestseller sind dann nicht aktuell ausgelost, sondern passend zum Thema. Ansonsten lasst euch überraschen, in 14 Tagen geht's los mit einer Folge voller Urlaubsbücher. Da haben wir mit der Community vorher ausgelotet, welche Kriterien ein Urlaubsbuch erfüllen muss. Also wenn da nichts für eure Ferien dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Und am Ende des Sommers dann wieder eine reguläre Bestseller-Challenge-Auslosung.
Da freuen wir uns jetzt schon drauf, denn es gibt wieder viele tolle Bücher und auch weniger tolle Bücher auf der Liste.
Ja Mensch, ich sag mal, mit meiner Kuchen-Vorspeise habe ich ja tatsächlich irgendwie einen Treffer gelandet, ne?
Ein Highlight. Wenn ich da, also ja, du siehst, es ist bis auf einen undefinierbaren Rest, der hier noch liegt, ist nicht viel übrig geblieben.
Genau, ist auch wirklich sehr schön zur Fußball-Europameisterschaft, viel besser als so ein Mad Eagle. Isst man das auch bei der Fußball-Europameisterschaft oder nur beim ESC?
Ich glaube, das isst man nur beim ESC. Ach, ich hab noch nie bei einem Public Viewing Mad Eagle gesehen. Ich schau also, mal nach. Guckst du denn jetzt die Tage noch die Spiele? Oder? Gott, du findest mich die nächsten Tage irgendwo im Biergarten beim Public Viewing.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles,
macht's gut, bis dann. Ciao.
Eat, Read, Sleep.
Und wie immer haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, heute zum Thema Fußball natürlich. Der Podcast Wir Weltmeister erzählt die Geschichte der Fußball-WM 2014, wie ihr sie noch nie gehört habt.
Was hat nämlich der Titel mit seinen Helden gemacht? Die Weltmeister, so glaubt man, müssten doch die glücklichsten Menschen der Welt gewesen sein. Aber, Spoiler, längst nicht alle waren das. Was hatten sie für Probleme?
Host Martin Roschitz verbringt einen Tag mit Jogi Löw in Freiburg. Er trifft Mario Götze, der das entscheidende Tor im Finale gegen Argentinien geschossen hat. Und er besucht Per Mertesacker in London, Bastian Schweinsteiger auf der Skipiste und Thomas Müller in der Münchner Arena.
Und mit Benedikt Höwedes, dem heimlichen Helden der WM, fährt er sogar noch mal nach Brasilien. 10 Jahre danach, immer auf der Suche nach den Geheimnissen des größtmöglichen Triumphs.
Es geht um persönliche Herausforderungen und die drängenden Fragen danach, warum ist das deutsche Nationalteam nach 2014 so abgestürzt?
Ja, das frage ich mich auch. Der Podcast Wir Weltmeister auf der Suche nach 2014, alle 6 Folgen gibt es in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD.